Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Markus Miksch.
Alter?
Oh, 49 inzwischen.
Ja, da fangen viele mit einem O vorher an.
Das schlecht, okay.
Ja, nein, ist alles gut. Ich denke, das ist gefühlt und Alter ist, glaube ich, bei vielen ein Problem.
Ja, das stimmt. Ja.
Dein Beruf?
Ich bin Ghostwriter und Journalist.
Deine Hobbys?
Bücher lesen, Bücher schreiben.
Na, aber Idealzustand, oder? Wenn das, was man beruflich macht, auch eine große Leidenschaft ist, besser kann es nicht laufen, ja.
Hast du sowas? Leidenschaft zum Beruf wurde, richtig.
Ja, das ist das Beste. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Ja, das Leben ist zu kurz für Belanglosigkeiten.
Und die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich?
Also, dass ich kreativ bin, dass ich humorvoll bin, dass ich Menschen zum Lachen bringe, also es gelingt mir tatsächlich. Und ich glaube, nicht alle lachen nur aus Höflichkeit. Ich denke, sie sagen, dass ich eigensinnig bin und im Wesentlichen fair mit anderen Leuten, mit anderen Menschen umgehe.
Markus Miksch, Ghostwriter, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Markus Miksch ist Autor, schreibt Bücher und über ein sehr aktuelles sprechen wir später auch hier bei Antenne Mainz. So, wenn man von dir die ersten Worte hört, dann klingt das sofort nach Urlaub. Das heißt, du kommst eigentlich aus Österreich.
Ja, genau, richtig. Also nicht aus der Schweiz und nicht aus Bayern. Da wäre ich ab und an mal hingesteckt. Bayern verstehe ich ja noch. Schweiz, das tut mir dann schon etwas mehr weh. Das ist ja so dieser kleine Wettbewerb, den wir Österreicher und Schweizer ja immer miteinander haben, so wie die Holländer und die Deutschen. Und genau, ich komme aus Österreich ursprünglich.
Gibt es da eine Rivalität zwischen Schweiz und Österreich?
Ja, eher so Sticheleien,
okay,
die das sind. Am Ende des Tages ist es liebevoll und es sind so die langsamen Schweizer. Ich habe gelernt, ich lebe seit 20 Jahren jetzt in Deutschland, dass ja auch die Österreicher langsam gelten. Sage ich dann entgegne ich an dieser Stelle, das möge stimmen, aber die Schweizer sind dann noch langsamer. Ja.
Wäre mein Punkt gewesen. Also ich hätte dich nie mit einem Schweizer verwechselt, weil du bist viel zu schnell.
Ja, genau. Genau, richtig. Und ja, am Ende des Tages, denke ich, ist das alles auf einer liebevollen Ebene, mit einem Augenzwinkern. Und ja, also ich lebe seit 20 Jahren ja in Deutschland und ich komme ursprünglich also aus Österreich, aus Wien, also aus der Hauptstadt, der einzigen großen Stadt in Österreich.
Und eine absolut lebenswerte Stadt, ne?
Absolut, ja. Die gewinnen ja auch, glaube ich, jedes Jahr. Da gibt es ja so eine Prämierung der
Lebenswerte. Städteranking, genau, ja.
Städteranking. Und glaube ich, mit Melbourne mischt sich Wien regelmäßig um die lebenswerteste Stadt. Also insgesamt ist es so, also Wien ist eine tolle Stadt. Es ist sehr gemütlich. Die Menschen sind freundlich. Also jeder, der noch nicht dort gewesen ist, kann ich einfach nur mal empfehlen, sich Wien anzusehen. Es hat natürlich auch von den Sehenswürdigkeiten einiges zu bieten. Und dann unbedingt einen Melange trinken oder, wenn es etwas alkoholischer sein soll, ein weißer Spritzer.
Das ist der Geheimtipp. Das sind die Empfehlungen. Die gewinnen übrigens tatsächlich die Wiener dieses Ranking auch unter anderem wegen dem sozialen Wohnungsbau in der Stadt, weil dort auch Leben für jeden eigentlich irgendwie noch bezahlbar ist.
Erschwinglich ist, ja. Die sogenannten Gemeindebauten sind das. Und die sind ja sehr, sehr weit verbreitet. Also es gibt ganz, ganz viele Gebäude, die von der Stadt Wien eben dann für relativ wenig Geld, natürlich sind die Preise in der Zwischenzeit gestiegen, weil auch der Wohnstandard gestiegen ist und trotzdem noch nach wie vor gut erschwinglich. Ja,
richtig. Was hat dich denn aus dieser lebenswerten Stadt rausgezogen? Was, das Berufliche?
Ja, es war der Job, genau. Also ich habe viele Jahre lang als Führungskraft oder als Manager, wie man es auf Neudeutsch sagt, gearbeitet. Im Pharmaumfeld, im medizinischen Umfeld und ich bekam schlicht einfach 2002, also es sind knapp 20 Jahre, seitdem ich in Deutschland lebe, 2002 ein Jobangebot, einen Geschäftsbereich eines Pharmakonzerns zu übernehmen. Ja, so kam ich hierher. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist jetzt auch schon wieder etwa 6 Jahre her. Und bin schlicht einfach hier geblieben, weil ich meinen Lebensmittelpunkt jetzt hier in Deutschland habe und weil ich mich sauwohl hier fühle.
Ich glaube, du wirst auch immer positiv empfangen, weil tatsächlich, ja, wenn man den Dialekt hört, ich glaube, für uns Deutsche ist das immer etwas Positives.
Hat was mit Urlaub zu tun, denke ich.
Ja.
Also viele Deutsche fahren ja gern in Skiurlaub nach Österreich oder im Sommer zum Wandern, aber in erster Linie, denke ich, ist es der Skiurlaub. Und dann sitze ich in der Alm, auf einer Almhütte, bestellen wir da ein Wiener Schnitzel und ein Bier dazu und dann höre ich eben diesen bestimmten Dialekt. Und wenn ich mit den Leuten rede, obwohl ich versuche Hochdeutsch zu reden, also das, was ich mache, nenne ich Hochdeutsch, besser geht's also nicht mehr.
Dann, ist aber perfekt, nein, es ist perfekt, aber es ist halt, diese Regionalfärbung ist halt drin, die ich glaube,
ja, genau, ja. Die Melodie. Und ich glaube, ich erinnere dann einfach die Leute an den letzten Skiurlaub und das ist so ein Bonus, den ich habe. Und so ganz ehrlich, das genieße ich natürlich auch so ein Stück weit. Ich werde in den meisten Fällen positiv empfangen und das hat sicherlich mit der Sprachfärbung zu tun.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Miksch. Markus Miksch, Ghostwriter, er hat gerade ein Buch unter seinem Namen geschrieben. Das ist gar nicht so üblich, darüber sprechen wir später. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn ich in Österreich bin und du erlebst ja manchmal als Deutscher dann tatsächlich auch, dass du zum Beispiel in so einem Kaffeehaus nicht wirklich freundlich behandelt wirst. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich ist das absolut in dem Moment, selbst wenn da mir eine Arroganz entgegenkommt, das ist für mich tatsächlich Erholung, weil ich liebe das, wenn man in diesem Dialekt so angesprochen wird. Und für mich gehört es fast, wenn du in so einer österreichischen Stadt bist und einen Kaffee trinkst, es gehört fast, weißt du, was ich meine, so diese leichte Hochnäsigkeit, die gehört für mich sogar ein bisschen dazu.
Ja, also es ist ja so, dass also insbesondere jetzt in Wien, der Kellner sind in den klassischen Wiener Kaffeehäusern, wie zum Beispiel im Tiroler Hof hinter der Wiener Oper. Da ist ja der Kellner, wird ja auch nicht Kellner genannt, sondern es ist der Herr Ober. Und vor Jahren war es noch so, wenn du den irrtümlicherweise als Kellner angesprochen hast, dann hast du wahrscheinlich ewig auf deinen Kaffee warten können und hat er dich dann gar nicht mehr bedient, hat er sich persönlich beleidigt gefühlt. Also das ist der Herr Ober. Die haben eben so eine gewisse Arroganz, gepaart mit schon auch Freundlichkeit. Also es ist auch eine bestimmte Art von Humor. Also es gibt natürlich wirklich arrogante Menschen, aber es ist teilweise so eine Art Spiel miteinander. Das hat etwas, das hat einen Charme, ja.
Ja, das umschreibst du richtig. Letztendlich ist es, man begibt sich selbst mit in dieses Schauspiel. Eigentlich ist es
ja,
das,
genau, ne? Man inszeniert sich dann gegenseitig, also sofern man da mitspielen möchte. Und es hat, also wenn wir jetzt in Wien bleiben, der Humor des Wieners ist auch etwas anders als in anderen Bundesländern oder teilweise auch anders als in Deutschland. Der Wiener nimmt sich gerne selbst auf die Schippe und nimmt den anderen auf diese Schippe mit. Also wir beleidigen jetzt im übertragenen Sinne jemand anderen und beleidigen uns gleich mit. Das ist eine ganz spezielle Art des Wiener Humors. Kann man durchaus auch zum Wiener Schmäh da hinzunehmen. Und das verstehen nicht alle. Und das passiert uns in restlichen Österreich ja auch immer wieder, dass wir mit dieser Art von Humor auch anecken, weil auf den ersten Blick er gewissermaßen arrogant wirkt und ist häufig gar nicht so gemeint.
Ich weiß nur, dass wir diese Momente, glaube ich, gerade noch mehr schätzen zu wissen, wo wir ja gerade wissen, wir können nicht einfach zum Beispiel uns ins Auto setzen und nach Wien fahren, das gerade nicht Normalität ist. Ich glaube, das ist der Moment, wo du jetzt gerade all diese Dinge, über die sich der ein oder andere vielleicht sogar auch geärgert hat, dass man die eigentlich jetzt gerade erst schätzen lernt.
Ja, garantiert, ja.
Du hast am Anfang den Beruf Ghostwriter genannt. Hast du schon immer geschrieben oder wie kam es dazu?
Ja, also ich kam zum Schreiben fast wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich hatte vorhin ja schon erzählt, mein Brotberuf damals war eben in Konzernen, in Führungspositionen, also da war in erster Linie Marketing und Vertrieb. Ich hatte Teams geleitet, bin von meiner Grundausbildung Betriebswirt und hatte irgendwann mal, das war jetzt ja mit 30 ungefähr, hatte ich die Idee, ein Buch zu schreiben und das hatte ich dann umgesetzt. Ein belletristisches Werk, da ging es um einen Thriller, eher in der Fantastik angesiedelt, also es war ein Vampir-Thriller. Und das hatte ich im Eigenverlag, das war damals noch ganz, ganz jung, relativ unbekannt, diese ganzen Eigenverlage. Heute ist das ja sehr durchdrungen und ist teilweise auch ein professionelles Business auch geworden von vielen Autoren. Und das hatte ich rausgebracht, hatte ich gut verkauft. Also ich habe da so eine Fanbase dazu aufgebaut und habe gesehen, oh, also zwei Erkenntnisse. Das eine ist, wow, es funktioniert. Und die andere Erkenntnis war, ich kann das, ja, obwohl ich damals noch nicht viel technische Erfahrung hatte. Und ja, dann hatte ich Ausbildungen gemacht, Schreibwerkstätten, Seminare besucht und so weiter. Das heißt, also ich bin Autodidakt, also ich bin jetzt kein Germanist oder ähnliches und habe mir dieses Wissen eben angeeignet, habe dann einige Bücher geschrieben und so rutsche ich immer weiter hinein, hatte dann eine Nebenerwerbserlaubnis meines Arbeitgebers, dass ich das auch offiziell machen kann, darf und ja, so kam ich zum Schreiben.
Dieser erste Plot, war der irgendwie im Kopf und du musstest das schreiben oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das war so. Ich war viel tauchen, ja, also so Hobbytaucher. Und ich lag einen Sommer in Ägypten auf der Liege, so zwischen zwei Tauchgängen, also etwas erholen und habe ein Buch gelesen von Anne Rice, das ist so die große Vampir-Schriftstellerin. Und ein Buch von ihr wurde verfilmt, Interview mit einem Vampir, kennt man vielleicht. Ich habe ein Buch davon gelesen und habe mir gedacht, oh, okay, wow, interessant, das würde ich aber anders schreiben und das würde ich anders schreiben. Und während des Lesens kam mir der Gedanke, wenn ich schon so schlau bin, ja, dann mach doch selbst ein Buch. Und so entstand diese Idee und ich habe in diesem Urlaub mit dem Plot bereits begonnen, ich habe die Figurenentwicklung begonnen und so weiter. Und als ich dann aus dem Urlaub zurückkam, habe ich mich sofort dran gesetzt und das Buch umgesetzt und war dann ein Jahr später, das hat etwa 12 Monate gedauert, hatte ich das Buch, das Manuskript fertig geschrieben. Also es ging dann sehr, sehr schnell.
Witzig, das ist ja spannend. Was ist das Rezept bei einem Buch? Das ist, glaube ich, die Ausdauer, die man auch haben muss. Ich hatte mal von irgendeiner Bestseller-Autorin gehört auf die Frage, wie schaffen Sie es, jedes Jahr ein Buch zu schreiben? Und dann hat sie gesagt, jeden Tag eine Seite.
Ja, genau, da gibt es verschiedene Techniken. Ja. Also ganz vorne dran steht eben die Disziplin. Genau das ist es. Ich brauche sehr viel Disziplin. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich einen Blogbeitrag schreibe, ja, oder ein ganzes Buch und da den Überblick behalte und so weiter. Ja, ich wäre häufig auch gefragt. Ich habe eine Zeit lang Self-Publisher unterstützt und bin in Gruppen und in Foren natürlich auch aktiv und versuche jungen Autoren eben, ja, zu helfen und diese zu unterstützen. Und ich werde häufiger eben gefragt, ja, was mache ich, wenn ich eine Schreibblockade habe? Da gibt es auch ganz viele Techniken und Tipps und so weiter. Meine Empfehlung lautet immer, noch mehr schreiben. Also wenn mir nichts einfällt, schreiben. Das heißt, die Qualität ist vielleicht nicht so gut, ja, die Dinge sind vielleicht zusammenhanglos, aber ich fülle Inhalte und die kann ich dann ausarbeiten, wenn die Schreibblockade beendet ist. Und das ist das, soweit ich es weiß und kenne von anderen Kollegen, Autorenkollegen, die gehen genauso vor. Es braucht einfach, also das Geheimnis des Schreibens ist eben in der Disziplin. Und wenn ich jetzt ein erfolgreiches Buch, also bleiben wir kurz mal bei der Belletristik, ein erfolgreiches Buch herausbringen möchte, dann kommen natürlich ganz viele andere Dinge noch dazu, also vor allem handwerkliches Verständnis, handwerkliches Geschick, Trends erkennen und so weiter, die den Erfolg eines Autors dann ausmachen.
Wobei natürlich im professionellen Business, sage ich mal, kommen ja dann am Schluss auch noch eine Menge anderer Dienstleistungen dazu. Das heißt, da kommt dann auch nochmal ein Lektor dazu. Ich glaube, die arbeiten auch inhaltlich, ne? Das heißt, die gucken auch, war das alles logisch, was da steht?
Ja, genau. Also es kommt ein Lektor dazu, der genau auf diese Dinge eben achtet, passt denn das zusammen, der natürlich auch den Inhalt, das Geschriebene, einfach glatt streicht. Ja, also wenn ich jetzt ein Buch schreibe, permanent dran arbeite, dann wäre ich blind, sozusagen betriebsblind. Darum kümmert sich ein Lektor eben genauso. Und also gerade in der Belletristik ist es eben so, dass dann Verlagslektoren durchaus auch eingreifen. Das bedeutet, der Autor muss unter Anführungsstrichen bestimmte Passagen neu schreiben, weil die nicht zur Dramaturgie aus der Sicht des Lektors passen. Also die greifen teilweise ja relativ stark ein. Dann kommt eben an Dienstleistungen natürlich das Korrektorat dazu, also schlicht einfach die Rechtschreibprüfung. Das ist also von dem Bereich, von der Rechtschreibung eben korrekt ist. Und dann gibt es natürlich den Buchsatz, dass das Buch von der Optik her so aussieht, wie wir es eben kennen, dass es eben hübsch gut gesetzt ist. Und natürlich Marketing beziehungsweise ja auch Covergestaltungen und so weiter. Also da sind ganz viele oder einige Dienstleistungen hinten dran, bis man dann das professionelle, das fertige Buch dann in Händen halten darf.
Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Miksch. Wir haben hier gerade über den Entstehungsprozess eines Buches gesprochen und waren bei der Arbeit des Lektors. Markus Miksch, Autor, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und ich weiß nur, weil mir das so gerade einfällt, diese Lektorinnen, die sind auch zum Teil sehr, ja, sehr heiß drauf. Also ich kenne das hier von einer Bekannten, die Kriminalromane aus der Region schreibt und die dann so eine Anmerkung macht, aus Grund der Umschreibung der Umgebung steht dann irgendwie, die fahren aber gerade mit dem Auto in die falsche Richtung und würden direkt in den Rhein fahren.
Ja. Ja,
das heißt also, solche Dinge, die wir beim Lesen wahrscheinlich gar nicht mitbekommen,
ja,
da denkt sich so jemand wirklich richtig rein und sagt, nee, das kann nicht sein, da stimmt ja die Beschreibung nicht.
Und das macht einen guten Lektor aus. Also das ist, die Lektoren, also gerade in den Verlagen, sind ja auch sehr getrieben. Die haben dann 3, 4, 5 Buchprojekte liegen, die müssen sie fertig arbeiten. Die haben ihre Deadlines, wie man heute sagt. Und die sind eben sehr zeitgetrieben. Und die wirklich guten Lektoren, die machen sich darüber Gedanken. Beziehungsweise auch die freien Lektoren. Also ich habe vorhin das Thema Self-Publishing auch mal angesprochen. Also auch der freie Lektor, den ich dann dafür engagiere, der macht sich genauso auch Gedanken. Ich schreibe jetzt primär Sachbücher, Fachbücher und Ratgeber. Und da trete ich dann mit den Lektoren auch häufig in Diskussion, weil er zu bestimmten Themen eine andere Sicht hat, die er dann eben mit mir teilt. Und die wirklich Guten, die nehmen das sehr ernst und nehmen sich auch die Zeit dann dafür.
Du bist ja in zwei Bereichen unterwegs, da kommen wir nämlich zum Thema. Du hast gerade gesagt, ja, dein Beruf ist Ghostwriter, aber es gibt auch ja durchaus Bücher, da steht dein Name drauf. Lass uns gerade nochmal das Ghostwriting abhandeln. Das heißt, ich will ein Buch schreiben, komme zu dir und du schreibst es so, als wäre es von mir.
Ja, genau. Das ist wunderschön zusammengefasst. Das heißt, du hast eine Buchidee, sozusagen eine These, eine Masterthese, wenn man so möchte, und möchtest aus bestimmten Gründen eben ein Buch dazu veröffentlichen. Und meine Aufgabe oder meine Dienstleistung besteht eben darin, zum einen darauf zu achten, gibt es denn überhaupt einen Markt für das Buch oder so, wie wir das Buch oder wie du das Buch dargestellt haben möchtest? Wie kann ich es positionieren? Kann ich einen Verlag dafür finden? Also ich kümmere mich auch um die Verlagsvermittlung. Da reden wir jetzt von großen Verlagen, also wie Verlag aus der Random House Gruppe oder aus der Holzbrink Gruppe und so weiter. Dann strukturieren wir das Buch, das heißt, wir schauen uns die einzelnen Kapitel an, wo muss was hingesetzt werden, dann haben wir sozusagen das Skelett vorne dran und dann erzählst du mir deine Thesen, deine Idee zu den einzelnen Kapiteln und ich arbeite das eben dann zu einem richtigen Buch aus. Also das heißt, ich tippe das nicht nur einfach runter, sondern formuliere es entsprechend ganz genau so, wie du es schreiben würdest, also mit deinen Worten, mit deinem Stil, den du eben hast, und so setze ich das Buch dann um, bis aus, ich sage an der Stelle dann gerne mal, aus einer 70 Seiten umfassenden These ein 240 Seiten Buch dann wird.
Also das hört sich jetzt sehr, sehr verrückt an, aber ich kenne ein Beispiel, ohne hier Namen zu nennen. Also ich kenne einen Autor, der quasi diese Vorarbeit gemacht hat und du hast dieses Buch ausformuliert.
Ja.
Und ich lese tatsächlich oder ich höre, wenn ich das Buch lese, tatsächlich seine Stimme. Also das heißt, ja, das ist etwas, was wirklich funktioniert und ich bin total ja begeistert. Das heißt aber, du musst dich auch wirklich in die Sprache des Gegenübers ja hineindenken.
Ja, genau. Das ist sozusagen die große Kunst, neben dem handwerklichen Aspekt des Schreibens, dass der Ghostwriter auch ein Stück weit auch Empathie, also sich dieses sich einfühlen, beherrscht, sich eben in den Duktus des anderen hereinzufühlen, wie spricht er, wie formuliert er etwas, wenn es humorvoll auch sein soll, welche Art von Humor benutzt er und so weiter. Und das, denke ich, unterscheidet eben einen guten von einem weniger guten Ghostwriter. Und ich muss meinen Stil, den ich natürlich auch habe als Schriftsteller, als Autor, ich muss meinen Stil komplett nach hinten stellen. Das ist natürlich nicht leicht, braucht auch einiges an Konzentration und Disziplin und den anderen Stil eben dann nach vorne holen. Und das unterscheidet eben dann ein gutes Werk von einem schlechten Werk aus der Sicht des Ghostwriters. In meinem Bereich ist es ja so, ich habe bislang, ich weiß es nicht genau, 35, also ich selbst jetzt 35 Werke als Auftragsarbeiten verfasst und die unterscheiden sich halt schlicht einfach. Und ich denke, ich glaube oder ich behaupte, dass wenn man die nebeneinander legt, die Person, die sich das dann ansieht, so wie ähnlich wie bei Wetten, dass, ja, würde es nicht erkennen oder es sich sehr, sehr schwer fallen, herauszufinden, okay, was ist jetzt von mir und was habe ich als Ghostwriter geschrieben und was eben nicht.
Es gibt ja auch tatsächlich solche Romanserien, da arbeiten wirklich auch mehrere Autoren dran unter einem Pseudonym. Ja. Solche Sachen gibt es auch, ne?
Ja, das gibt es. Und es gibt natürlich auch, also ich sage mal im Bereich Non-Fiction, also Sachbücher, ist das Ghostwriting ja relativ bekannt. Ich glaube auch den Laien, also nicht nur den Insidern, dass da viele Bücher von Ghostwritern umgesetzt werden, weil eben diese Auftraggeber häufig schlicht einfach gar nicht die Zeit dafür haben. Also die können das vom Vermögen her, das Buch zu schreiben, aber die haben einfach nicht die Zeit. Und es gibt sehr wohl auch in der Belletristik, also in der erzählenden Literatur, und das ist weniger bekannt, ja, das ist eher unter hinter vorgehaltener Hand, dass hier auch Ghostwriter arbeiten. Also es gibt ja die Autorengruppen, die unter einem Pseudonym auftreten, das ist eine Sache. Und es gibt dann sehr wohl auch Werke von bekannteren Autoren, die von Ghostwritern umgesetzt werden. Das
Ja,
sind
und
Dinge, die mache ich auch. Aber dann ist, das ist aber sehr, da gibt es dann vorab schon so Letter of Intent mit Geheimhaltungsklauseln dabei, weil das darf ja nicht rauskommen.
also das gehört natürlich in deinem Job dazu, weil, was weiß ich jetzt, du hast 35 Bücher geschrieben und das soll ja nach Möglichkeit nur für den, der den Auftrag gegeben hat, auch wirken. Und wir können uns das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, wie viele Politiker zum Beispiel Bücher veröffentlichen. Und ich glaube, da ist jedem klar, dass ein Spitzenpolitiker nicht in der Lage ist, alle 2 Jahre ein Buch zu schreiben. Da hat er gar nicht die Zeit dazu.
Genau. Also das kann durchaus vorkommen. Und also in meinem Job ist Verschwiegenheit sehr, sehr wichtig. Ich habe natürlich auf meiner Webseite ein paar Referenzen, das sind alles genehmigte Referenzen. Nur das ist halt ein ganz kleiner Teil von den Arbeiten, die ich gemacht habe, weil normalerweise eben habe ich die schon bereits angesprochenen Geheimhaltungsklauseln drinnen, an die ich mich logischerweise halten möchte und dann natürlich auch halten muss.
Wobei ich finde, dass letztendlich nichts Ehrenrühriges ist, weil wir machen das ja in unserem ganzen Alltag. Das heißt, wir holen uns ja überall Fachleute. Insofern, wenn ich eine Buchidee habe, es ist ja weiterhin meine Idee und du hast gerade gesagt, aus 70 Seiten entstehen 240, dann sind ja diese 70 Seiten ja auch schon eine massive Arbeit, die geleistet wurde. Also.
Auf jeden Fall, ja. Also insbesondere jetzt im Bereich Sachbuch, also Non-Fiction, ist es eben so, dass ja die These, die Ideen sind ja tatsächlich vom Auftraggeber. Also es kommt, also in meinem Fall zumindest niemand zu mir, der sagt, pass auf, ich habe eine Idee, einen
Mach mal.
Buchtitel und den mach du den Rest. Diese Anfrage hatte ich auch noch nie. Vielleicht gibt es das, aber ich selbst hatte es noch nie. Das heißt, das Wissen, das Know-how ist ja vom Auftraggeber, also vom Autor, der dann am Buch draufsteht. Und was ich hier mache, ist es einfach, ich mache mehr daraus, ich mache es erzählerischer, ich mache es spannender und habe dann ein oder andere Themen, die ich vielleicht dann auch noch dazu ergänze oder vorschlage. Doch das Hauptthema, die These als solche, stammt eben vom Auftraggeber.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Miksch. Markus Miksch ist Ghostwriter. Er hat uns gerade davon berichtet, wie es ist, für andere Menschen ein Buch zu schreiben. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Hast du schon mal einen Bestseller geschrieben?
Ja, also zwei Bestseller waren dabei, es war ein Buch dabei, das einen Wirtschaftspreis, also einen Buchpreis gewonnen hat. Also es waren dann schon einige Bücher, die ein breiteres Publikum erreicht haben,
Und das ist dann der Moment,
wo ich mich
das
einsperren
würde man.
freue.
Ja, man würde es, glaube ich, gerne teilen, aber natürlich dann die Profession sagt nein,
Ja,
das, ja.
genau, richtig. Ich freue mich für den Autor. Natürlich hat es einen gewissen Teil auch heftig, es bis zu einem gewissen Teil auch mir an. Ich habe zum Erfolg auch beigetragen. Und stilistisch, wenn es nicht komplett inhaltlich eben ist, da freue ich mich. Klar, logisch, ich glaube, das würde jeder machen.
Und man muss natürlich ehrlich sein, man kennt die Zutaten für einen Bestseller nicht, weil sonst würde jeder sich hinsetzen und einen schreiben. Denn manchmal kann es vielleicht auch, sage ich mal, die Person und den PR-Wirbel, die sie erzeugt, sein, die ein Buch zum Bestseller macht. Und es muss natürlich handwerklich alles stimmen, aber ursächlich waren dann natürlich tatsächlich diese Personen dafür verantwortlich.
Ja, es hat viel mit Marketing zu tun, es hat viel mit der Person zu tun und natürlich gibt es Themen, die einfach da sind, also die einfach in die Zeit passen. Es gibt sozusagen Überraschungserfolge. Ein gutes Beispiel ist da die Julia Enders, die das Buch Darm mit Charme geschrieben hat. Das ist eben in der Holzbrink-Gruppe erschienen, ein Verlag von beim Econ Verlag oder bei Ullstein direkt. Und da war es damals so, das war zum Teil ein Überraschungserfolg. Ich habe mich da, als das rauskam und dieses Buch wurde ja zig hunderttausend Mal verkauft, ein Riesenerfolg, riesenwirtschaftlicher Erfolg auch. Ich habe mich mit den Verlagsleiter unterhalten und der hat mir gesagt, ja, also sie hatten Erfolg erwartet, weil die Julia Enders damals schon die junge Frau viel Vorträge gehalten hat, sehr rührig war ja in den sozialen Medien. Nur sie hat nicht erwartet, dass so ein dermaßen breites Publikum das Buch annimmt. Und es ist seit 300 Tagen, glaube ich, oder seit zwei Jahren.
Also ist schon sehr lange auf dem Markt, deswegen glaube ich fast, du wolltest, glaube ich, für 300 Wochen ansetzen.
300 Wochen ich dachte mir dann, Moment, das ist ja viel, viel zu lange.
Ich glaube, das Buch ist schon lange da, oder?
Es ist schon lange da.
Ich habe es nur gerade überschlagen, das kann 5 Jahre alt oder
kommt
6 Jahre
hin,
her
dann
sein.
Dann kommt es doch hin, oder? Ja. Also das ist etwas, ich bin mir jetzt unsicher geworden, ich kann mich nur an die Zahl 300 erinnern, eben in der Spiegel-Bestsellerliste, also einer der wenigen Listen, die tatsächliche, also die nach den Verkaufszahlen sich orientieren.
Und also ich glaube, das konnte man nicht planen, also nicht in der Dimension planen.
Nicht in der Dimension, nein.
Weil sie hat ja das Thema Darm dann auch in Talkshows und in Sendungen ausgebreitet. Und hätte mir jemand, also ich sag mal, ein bisschen Gefühl habe ich ja auch, hätte mir jemand gesagt, dass mal in einer Abendunterhaltungssendung das Thema Darm einen solchen Platz bekommt, hätte ich gesagt, naja, glaube ich nicht.
Genau. Und das sind so Glückstreffer. Oder die nicht gestellte Frage, kann ich einen Bestseller planen, gelingt nicht, ja, in den meisten Fällen eben nicht, weil damit hätte niemand gerechnet, dass das Thema Darm, alles was sich dann in uns abspielt, plötzlich das für so viele Menschen interessant wird. Und das sind so Glückstreffer, die passieren einfach. Und dann ist ihr Schreibstil ist locker flockig, nicht immer so hundertprozentig alles korrekt, aber genau diese Mischung, diese Kombination, genau die macht es eben aus. Und die ist halt dann bei ihr jetzt wahnsinnig eingeschlagen.
Jetzt bin ich ja derjenige, der von der akustischen Seite kommt. Sie hat auch dieses Hörbuch selbst eingelesen. Ja. Und das hat sie auch nochmal in so einer Art gemacht, die sehr unterhaltsam ist und wo man halt merkt, das ist ein richtig wichtiges Ding für die. Ja, also das merkt man richtig, ja, dass sie damit lebt und auch wahrscheinlich dieses Buch mit viel Herzblut entstanden ist.
Garantiert, ja, auf jeden Fall, ja.
So, jetzt gibt es aber auch gerade Bücher, da steht dein Name auch mit drauf.
Ja, richtig.
Also sowas gibt es auch.
Das gibt es auch, das kommt vor. Ich schreibe Sachbücher auch unter meinem Namen, beziehungsweise mit meinem Autorenkollegen Andreas Triebke. Da haben wir Bücher, politische Bücher eben geschrieben und wir haben jetzt ganz neu eben rausgebracht, macht ein Buch zu einem Thema, das uns alle bewegt, ob wir jetzt wollen oder nicht. Das ist eben die Corona-Krise, die Pandemie, die wir derzeit eben erleben. Und da haben wir ganz aktuell eben auch ein Buch auf den Markt gebracht, richtig.
Wie entsteht eine solche Buchidee? Ist das halt, man merkt, das politische Thema oder das gesellschaftliche Thema kocht hoch und dann versucht man zu dokumentieren und festzuhalten? Ist das so spontan?
Das auf der einen Seite, genau, beziehungsweise auf der anderen Seite sind es Themen, wo wir sagen, irgendwie, da stimmt was nicht. Also wir stimmen im Sinne von, das kann nicht sein, dass es so läuft. Wir haben da andere Erfahrungen, wir haben da andere Quellen, Studien, was auch immer gesehen und wir sind der Meinung, jetzt ist es an der Zeit, einem breiten Publikum unsere Thesen oder unsere Beobachtungen mitzuteilen. Und dann steht eben so ein Buch, das war eben im Falle also von Pandemie, die Welt im Corona-Krieg, da ging es eben darum, aufzuzeigen, weil wahnsinnig viel in den Medien ja berichtet wurde. Also es gab viele Verschwörungstheorien, also gibt es ja nach wie vor und ganz, ganz viele Infos. Und wir haben hier gesehen, die Leute sind unsicher, sie wissen nicht mehr, was ist jetzt Wahrheit und was ist es eben nicht. Und da begannen wir eben zu recherchieren und haben dieses Buch eben rausgebracht. Sehr schnell, klar. Es musste schnell auf den Markt kommen, weil das Thema ist jetzt da. Das ist ja so ein kurzfristiges Thema. Und dann haben wir recherchiert, haben Informationen zusammengetragen und haben das eben dann veröffentlicht als Übersicht für den Leser. Wie ist das alles entstanden? Was wissen wir aktuell? Wie sollten wir uns verhalten? Hätte man die Pandemie vermeiden können oder hätte man diese extreme Ausbruchsrate vermeiden können? Ja, wir haben festgestellt, ja, das hätten wir. Wir haben es leider nicht. Und dazu schreiben wir in diesem Buch.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Miksch. Pandemie, die Welt im Corona-Krieg von Andreas Dripke und Markus Miksch, das ist das Thema hier bei Antenne Mainz. Markus Miksch ist einer der Autoren und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, dieses Buch ist so eine Gesamteinordnung der letzten Wochen und dem, was halt davor war.
Ja, genau, richtig. Und dadurch, dass dieses Thema ja sehr volatil ist, sehr sich ständig verändert, ist es eben die Aufnahme bis zum, es wurde Ende April, wurde es veröffentlicht, jetzt hat sich in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen natürlich wieder einiges getan. Also diesen Stand spiegelt das Buch eben von vor 14 Tagen, etwa vor 3 Wochen etwa wieder. Und was sich eben nicht verändert hat, ist sozusagen der Ausbruch als solches. Also wie entstand es, wo entstand es? Und da eben der Punkt, hätte man diese Reproduktionszahlen oder diese Infektionszahlen, hätte man es vermeiden können oder weitaus geringer halten können. Das ist eines der Hauptaussagen in diesem Buch. Ja, das hätte man, ja. Das wäre zu vermeiden gewesen. Da wurden einfach Fehler gemacht. Und das hat Bestand, daran ändert sich nichts. An vielen neuen Erkenntnissen jetzt, da passiert im Moment nach wie vor wahnsinnig, wahnsinnig viel, das ist klar.
Das heißt, ihr habt dann all diese Quellen euch angeschaut, wahrscheinlich euch durch Tabellen der WHO ja. gekämpft und all solche Sachen, so stelle ich mir das vor, ja?
Ja, genau. Auch dazu gehören auch ausländische Quellen, also was sagen Medien in Großbritannien, in den USA und so weiter. Der Blick jetzt rein auf die lokale Ebene zu richten, auf den rein deutschen Blick jetzt zu richten, ist in den meisten Fällen eben zu kurz gefasst. Also hier ist es eben besonders wichtig, dass man sich ein globales Bild eben verschafft. Und da braucht es dann eben englischsprachige Medien, ja, warum? Weil wir eben Englischsprache jetzt mächtig sind und jetzt keine chinesischen Medien jetzt lesen könnten. Also, aber trotzdem, es gibt einen umfangreicheren Blick und zeigt eben dann, was passiert eben oder was ist passiert eben aus verschiedenen Perspektiven. Und das spiegelt sich dann da in den Büchern oder in diesem Buch dann eben wieder.
Und ich glaube, das war gar kein einfacher Job, weil ich war ein bisschen fassungslos, was ich so in Deutschland erlebt habe in der Kommunikation. Ja. Und das ist jetzt so ein bisschen auch, dass es jetzt auch eine gesellschaftliche Gruppe gibt, die die Virologen massiv kritisiert. Aber ich merke, dass die mediale oder ich habe gesehen auch, dass die mediale Strategie, die in vielen Bereichen verfolgt wurde, auch sehr mangelhaft war. Das heißt, wenn ich mich natürlich täglich mit einem Podcast oder mit einer Pressekonferenz in die Öffentlichkeit stelle und immer die neuesten Erkenntnisse mit dem Wissen, dass die morgen schon wieder überholt sein können,
das ist das.
Dann schade ich natürlich mir ganz massiv. Und das soll jetzt gar kein Bashing sein, sondern der Virologe kann nichts dafür, aber da haben halt die Leute gefehlt, um das so ein bisschen zu kanalisieren. Und ich glaube, da wäre weniger viel mehr gewesen.
Ja, ja. Ich denke, es ist einfach dem gesamten Druck geschuldet. Also wenn ich jetzt unter Druck etwas veröffentlichen muss, wenn ich etwas sagen muss, also ich nehme an, du sprichst den Herrn Christian Drosten an.
Das ist nur ein Beispiel. Sie tun sich da alle nichts, weil...
Genau, die machen sich da alle keinen Gefallen damit. Er stand da ganz vorne dran, weil er plötzlich dann eben als Berater in der Regierung sozusagen ja da mit dabei war. Und jetzt muss ich etwas zu Themen sagen, die sich täglich verändern, ja, wo wir wenig wissen. Und dann ist ja das Risiko groß, dass wir Fehler machen, ja, oder dass wir uns angreifbar machen. Ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, es passt nicht so ganz. Wir machen uns angreifbar. Und das ist eben in dieser Phase natürlich passiert, wo es viele Unsicherheiten gab, wo viele Unklarheiten vorhanden waren. Gleichzeitig war ja auch klar, irgendetwas muss man der Bevölkerung sagen, auch um das Gefühl zu vermitteln, wir haben die Sache eben im Griff. Und da wurde ganz viel gesagt und ganz viel getan, dass sich dann im Nachhinein nicht immer als richtig erwiesen hat und andere Dinge waren ihm richtig. Also das war ein Druck, also ich möchte den nicht haben. Also ich möchte auch kein Politiker in dieser Zeit sein, der Entscheidungen treffen muss, weil sobald ich einen Fehler mache, stehe ich am Pranger, zögere ich, kann es im schlimmsten Fall Menschenleben kosten. Also das ist ein sehr, sehr undankbarer Job, ganz grundsätzlich mal.
Ich spreche gleich weiter mit Markus Miksch. Wir waren gerade bei der schweren Aufgabe der Politik die richtigen Entscheidungen in Zeiten der Pandemie zu fällen und dass es vermutlich gar keine richtige Entscheidung gibt. Das bespreche ich mit Markus Miksch. Er ist einer der Autoren des Buches Pandemie, die Welt im Corona-Krieg. Das Fatale ist ja, wir treffen ja immer Entscheidungen und wir können das ja gar nicht verhindern. Das heißt, wenn wir sagen, also ich übertreibe immer ein bisschen, wenn ich sage, wir schützen bei uns im eigenen Land durch Lockdown und solche Geschichten Menschen, dann hat es natürlich Konsequenzen für unsere Nachbarländer bis in Entwicklungsländer, weil natürlich, wenn wir nicht wirtschaften, haben die auch ein Problem. Das heißt, wir treffen immer irgendwelche Entscheidungen und deswegen bin ich da, ich glaube, es gibt kein richtig und falsch, sondern wir müssen einfach eine Balance zwischen all diesen Dingen finden, um halt auch eine gesellschaftliche Stabilität, um die gesellschaftliche Stabilität zu erhalten.
Ja, und Das ist eben ganz eine schwierige Sache, weil es eben weitreichende Entscheidungen dann eben bedingt. Also ich treffe eine Entscheidung, in Europa entscheidet sich für einen bestimmten Weg. Und das hat eben, wie du sagst, einen Einfluss auf sehr, sehr globaler Ebene. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist eben die Pandemie als solche. Und das Buch heißt ja auch Pandemie. Es geht auch darum, es stellt sich halt immer ja die Frage, war diese Pandemie als solche überhaupt wirklich notwendig? Ja? Die Auswirkungen, die dadurch getroffen werden, also auch durch diesen Lockdown eben angesprochen, war der notwendig? Hat er geholfen? Natürlich hat er geholfen, ganz, ganz klar. Aber die Frage ist wieder, zu welchem Preis? Ja? Also wenn eben Versorgungsketten abreißen, dann ist am Ende dieser Versorgungskette gibt es natürlich auch Menschen, die plötzlich nichts mehr verdienen, die verhungern und sonstige Dinge, die passieren. Und das erfahren wir inzwischen immer mehr aus den verschiedensten Medien, was es für menschliche, ich nehme das Wort Katastrophe jetzt mal, sich wieder eignen. Also es ist ein sehr schwieriges, sehr sensibles Thema.
Also das ist einfach, es gibt tatsächlich, also deswegen bin ich auch, also Politiker-Bashing muss man ganz, ganz zurücknehmen, weil ich glaube, es gibt keine wirklich richtige Entscheidung, ja. Und das ist das Problem, weil jede Entscheidung für oder gegen etwas hat Konsequenzen, die ebenfalls unangenehm sind.
Und es war halt einfach so, es hat viel mit Mut halt auch zu tun. Es wurde von der WHO an irgendeiner Stelle, das war dann im März, glaube ich, was ich auswendig weiß, ich glaube 11. März war es, dass die WHO eben die Pandemie eben ausgerufen hat. Und ich lasse jetzt mal völlig außen vor, ob dieser Ausruf der Pandemie sozusagen gerechtfertigt ist. Es wurden ja Pandemiekriterien in ein paar Jahren davor eben verändert und so. Lassen wir das mal weg, sie haben das ausgerufen, ja. Und damit sind ganz bestimmte Empfehlungen ja auch verbunden, wie man sich zu verhalten eben hat. Die meisten Länder sind diesen Empfehlungen gefolgt. Stelle ich mich als Politiker dagegen und mir fällt sozusagen alles über den Kopf zusammen, dann habe ich als Politiker richtig ein Problem. Und somit sind sämtliche Staaten, Italien und Deutschland und Österreich und Frankreich und wie sie alle heißen, haben die Pandemie eben umgesetzt, also Ausgangsbeschränkungen. Dann gab es eben diesen Lockdown. Es gab ganz wenige Länder, die sich dagegen ausgesprochen haben. Es war zuerst der Großbritannien, die haben es dann zurückgenommen. Und es ist Schweden, die haben das nach wie vor in einer etwas gelockerten Weise. Dazu gehört, also wie ich finde, wahnsinnig viel Mut dazu, sich gegen diesen Herdentrieb zu stellen, weil ja die Risiken gewaltig sind. Wenn es funktioniert, ist es super, dann bin ich sozusagen der politische Held. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich mich mit massivsten Anschuldigungen konfrontieren.
Und was wir ja auch schon sehen, aber tatsächlich, welche Konsequenzen was wie hat, ich glaube, das werden wir ja auch erst vielleicht in einem oder zwei Jahren dann tatsächlich sehen. Ja? Das heißt, Schweden ist ja so ein Beispiel, ob nun dieser Weg von Schweden dann der richtige oder der falsche war, lässt sich natürlich erst mit einer längeren Betrachtung sehen.
Ja, richtig, richtig. Das können wir jetzt noch gar nicht abschätzen. Ich habe mir heute eben die Zahlen angesehen an Schweden. Also wir haben wenn wir uns die Todesfälle anschauen, die sind stärker, was ich ausgerechnet habe, in etwa letale Rate dürfte das so 10% sein in Schweden, in Deutschland ist es bei ungefähr 2,5%, wobei das jetzt nicht die einzige Zahl ist, weil da hängen ja ganz, ganz viele Dinge hinten dran, also wie ist das Gesundheitssystem aufgebaut, wie viele Intensivbetten gibt, der Schweden hat ganz wenige, 500 Intensivbetten, in diesem Land. Deutschland, glaube ich, wie viel sind es? 30 oder 40, 40.000. Also in Schweden leben 10 Millionen, 10,6 Millionen Einwohner. In Deutschland sind es 83 Millionen. Das muss man ins Verhältnis setzen. Also die Todesrate hängt ganz stark mit dem Gesundheitssystem und anderen Faktoren zusammen. Wenn wir uns die Zahl der Infizierten eben ansehen, dann ist es bei Schweden in etwa 0,3% der Bevölkerung ist infiziert. In Deutschland ist die Zahl in etwa gleich, ich glaube, um ein Stück höher. Und das ist immer die Frage, wie, wenn wir uns versuchen, über Statistiken entlang zu handeln, ja, dann ist immer die Frage, wie bewerten wir die Statistik? Und wenn wir diese Infektionszahlen sehen, die gibt sozusagen Schweden mit dem offenen System und kein wirtschaftlicher Crashdown, gibt es den Zahl recht. Wenn wir die letale Rate, die Sterblichkeitsrate uns ansehen, dann spricht es natürlich möglicherweise für den Lockdown, besser gesagt, der dann zu einem wirtschaftlichen
Wobei wir natürlich auch diese Dunkelziffer noch nicht kennen. Wenn jetzt zum Beispiel in Schweden jeder Zweite angesteckt wäre oder schon das unbewusst durchgemacht hat, dass er es nicht mitbekommen hat, dann wären natürlich die Zahlen wieder anders zu bewerten. Ne?
Das ist ganz viel Unsicherheit in den Zahlen als solche drin, genau richtig. Und wir Menschen suchen natürlich nach Lösungen, wir suchen nach einem Weg und wollen den besten Weg wählen. Und Studien, Zahlen, Statistiken geben uns eine gewisse Sicherheit. Und die helfen eben nur soweit sie eben verlässlich sind. Und da ist halt im Moment ganz, ganz viel, ganz, ganz unverlässlich. Ja? Und deswegen eben, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, oder wie du vorhin angesprochen hattest, wir können das erst im Nachhinein richtig analysieren, wenn gewissermaßen alles eingedämmt vorbei im Griff, wie auch immer ist, dann erst können wir die Zahlen uns richtig ansehen. Also aus der jetzigen Sicht gibt es verschiedene Möglichkeiten, klar, und die sind aber alle eben aussagekräftig, so wie sie nicht aussagekräftig sind. Genau, da stecken wir halt einfach drin im Moment.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Miksch. Markus Miksch ist Autor des Buches Pandemie, die Welt im Corona-Krieg, und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast am Anfang ja erzählt, wie du nach Deutschland gekommen bist. Und hast die Pharmaindustrie als dein Tätigkeitsfeld erwähnt. War das jetzt hilfreich für das Buch?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist dadurch, dass ich einen Geschäftsbereich in Pharmakonzern geleitet habe, weiß ich relativ gut, wie arbeitet die Pharmaindustrie, wie arbeitet die Pharmabranche. Das war ein kleines Unternehmen, es war nicht eines dieser Big Five, dieser großen Player. Ich denke, dass die Mechanismen trotzdem sehr gleich bleiben. Ich weiß, wie Studien entstehen, wie Studien gemacht werden, wie Experten entstehen und all diese Dinge, wie mit Experten gearbeitet wird und so weiter. Das hat mir in den Recherchen eben zu diesem Buch, beziehungsweise eben auch zu einem Buch, das jetzt im Entstehen ist, auch geholfen, das einen kritischeren Blick eben auf die Entstehung dieser Pandemie eben wirft. Sehr, sehr, sehr geholfen auf jeden Fall.
Für wen ist Pandemie? Ist das für jeden, der jetzt einfach sagt, irgendwie habe ich die letzten paar Wochen nicht verstanden und jetzt würde ich gerne noch einmal alles in einer Zusammenfassung lesen? Ist das für den?
Ja, genau. Also das Pandemie ist für Leser geschrieben, die eben sagen, auf der einen Seite, okay, ich möchte mal ganz kompakt lesen, was ist denn überhaupt Sache, was ist denn passiert? Und zwar eben nicht Dinge, die von Hörensagen geschehen sind, sondern eben die recherchiert wurden. Was hat denn die WHO rausgegeben? Was hat er denn gesagt? Also was ist denn Sache überhaupt? Und wie soll ich mich im verhalten? Und wir werden ja täglich konfrontiert mit Informationen und werden überschüttet. Ja, und es führt zu einer Überreizung an Informationen. Das heißt, ich weiß einfach nicht mehr, was soll ich glauben? Wann ist was richtig, wann ist was eben falsch. Und an dieser Stelle hilft eben dieses Buch. Es ist gewissermaßen ein Wegweiser. Es gibt Hintergrundinfos, die, behaupte ich jetzt mal, gesichert sind, also die jetzt weg von nicht gut beweisbaren Theorien eben sind, wie wir sie auch hören. Und es gibt eben viele Antworten zum Virus. Wie ist es beispielsweise mit Lebensmitteln? Wie überträgt es sich? Laufe ich Gefahr, mich anzustecken, wenn ich mir jetzt im Supermarkt einen Apfel kaufe? Was ist mit der Türschnalle, wenn ich sie angreife? Wie lange überlebt ein Virus an einer Türschnalle und an anderen Dingen? Wie sollte ich mich da verhalten? Wie sollte ich mit anderen Menschen umgehen und so weiter? Natürlich lässt sich das alles über Umwege im Internet recherchieren. Nur das dauert halt sehr, sehr viel, bedeutet sehr, sehr viel Aufwand, weil ich eben belegbare Informationen von Vermutungen unterscheiden muss. Und diese Arbeit haben wir den Lesern vorweggenommen, für den Leser durchgeführt. Und das ist in diesem Buch eben dann veröffentlicht worden.
Und das hört sich für mich jetzt auch so ein bisschen, dass es lesenswert ist, um vielleicht auch in gewissen Situationen die Angst zu nehmen. Ja, dass zum Beispiel, also ich sag mal, ich habe für mich jetzt auch recherchiert, wo ist denn eine Gefahr? Ja. Und ich komme jetzt zu dem Schluss, ohne dass ich jetzt dein Buch bis ins Detail gelesen habe. Ich komme zum Beispiel zu dem Schluss, dass die Einkaufssituation im Supermarkt eine recht ungefährliche ist.
Ja, ist sie auch, ja. Also in den Supermärkten sind wir auch geschützt. Wir haben also den Mundschutz. Natürlich kann man auch da bis in alle Ewigkeit darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich so gerechtfertigt ist oder nicht. Es ist jedenfalls so, dass ich für die Zeit, ich bin ja keine 6 Stunden, also ich zumindest bin keine 6 Stunden im Supermarkt, für diesen Moment schütze ich zumindest andere Leute. Das heißt, sollte ich husten müssen, ich weiß ja nicht, ob ich das Virus in mir trage, dann verteile ich das nicht im gesamten Supermarkt. Wir haben die Abstandshaltung, die eingehalten wird, und gehen hier auf Nummer sicher, dass wir da geschützt sind. Und auch wenn ich den Apfel angreife und wieder zurücklege, gibt es inzwischen Studien, die zeigen, dass es ziemlich ungefährlich, sehr ungefährlich. Also mit absoluten Begriffen hier zu arbeiten, das möchte ich eher nicht, weil wir es noch nicht im Detail ja wissen.
Es gibt also ich hatte nur für mich recherchiert, es gibt tatsächlich keinen dokumentierten Fall, wo man einen Rückschluss machen kann, dass eine Ansteckung im Supermarkt passiert ist. Dafür gibt es eine andere Situation, von denen man ganz klar weiß, das sind Gefährdungssituationen.
Genau, richtig. Es gibt also, das ist der aktuelle Wissensstand, es gibt, wie du sagst, nichts Dokumentiertes. Das heißt natürlich nicht, dass es komplett unmöglich ist, aber es zeigt, dass wir da relativ sicher sind.
Also wir sollten da nicht fahrlässig werden, aber ich glaube, man kann eine andere Einstellung dazu bekommen, wenn man weiß, das ist jetzt eine Situation, ja, da treffen sich zwar viele Menschen, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und das ist ja, so gehen wir ja auch mit normalen Alltagsrisiken um. Wir setzen uns, das ist dieses blöde Beispiel, das dann immer kommt, ja auch jeden Tag ins Auto. Wir wissen aber auch, es gibt ein paar tausend Verkehrstote im Jahr.
Ja, genau. Das ist insofern ein schönes Beispiel, denn Wissen macht Sicherheit, ja. Also ich fühle mich unsicher, weil ich etwas nicht weiß. Das erleben wir ja jetzt in dieser Phase mit dem neuartigen Coronavirus. Da gab es ganz viel Unsicherheit, weil ich nicht wusste, wie ich mich verhalten soll und so weiter. Mit dem Auto ist es ähnlich, ja. Würden wir jetzt ohne Vorwissen uns in ein Auto setzen, ja, dann hätten wir wahrscheinlich viel Stress, wir hätten Angst und würden möglicherweise ziemlich wahrscheinlich einen Unfall bauen, ja. Glücklicherweise gehen wir in die Fahrschule, zumindest die meisten von uns, und bekommen dann eine Lizenz, zumindest die meisten von uns, und fahren dann damit, ja, und haben ein gewisses Wissen. Und damit kommen wir gut zurecht. Und das ist so ein Ziel dieses Buches auch gewesen, ja. Wissen zu schaffen, um ihm hier auch eine innere Sicherheit zu schaffen. Und weg von den Unwissen, vom Hörensagen, hin zu nachvollziehbaren und beweisbaren Informationen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Miksch. Markus Miksch ist Ghostwriter. Aktuell hat er auch ein Buch unter seinem Namen auf dem Markt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Also das Buch heißt Pandemie, überall im Buchhandel erhältlich.
Genau, richtig.
Und wenn man so viel sich mit dem Thema beschäftigt, dann entsteht wahrscheinlich auch ein zweites Buch. Das hattest du schon angedeutet.
Ja, genau. Es entsteht ein zweites Buch, das ich mit einem anderen Co-Autor eben schreibe. Und das beschäftigt sich kritisch eben mit der WHO, mit den Entscheidungen der WHO. Es beleuchtet eben gewisse Hintergründe. Und auch hier wieder, das ist etwas, was mir persönlich immer sehr wichtig ist, es geht ja wenig um Hörensagen, sondern um belegbare Informationen. Also Informationen, die eben wieder aus den verschiedensten Quellen heraus herangetragen werden. Damit meine ich jetzt nicht YouTube als Quelle, sondern, was weiß ich, die Washington Post aus den USA, die FAZ in Deutschland, Studien, die ich gelesen habe und die sich eben ansieht, okay, wie kam es denn zu dieser Pandemie? Was war denn vorher? Warum wurden Pandemiekriterien geändert? Was waren da für Hintergründe? Und die Aussage geht eben so weit in diesem Buch, dass wir der Meinung sind, dass der Ausruf der Pandemie mit den Maßnahmen, die dann eben zwingend, was wir schon heute angesprochen hatten, ja, gefolgt sind, dass dieser Ausruf der Pandemie nicht richtig war, ja, dass er bestimmte Interessen verfolgt wurden und das hätte die WHO nicht so tun dürfen, ja. Und da hilft mir natürlich auch meine Erfahrung, die ich als Pharma-Manager hatte, diesen Innenblick, der hilft mir bei diesem Buch, bei diesem zweiten Buch ja noch mehr, weil eben ich sehr gut weiß, wie Ärzte sozusagen teilweise auch instrumentalisiert werden können und diese Dinge. Und das ist teilweise bei der WHO passiert, also das ist jetzt keine Spekulation, sondern das sind Dinge, die in der Vergangenheit aktenkundig sind, die bekannt sind. Und das decken wir auf hier in diesem Buch.
Also das sind keine Verschwörungstheorien, sondern es sind tatsächlich auch Dinge, die so ablaufen und die auch dokumentierbar sind. Und ich vergleiche sie ein bisschen gerade auch mit dieser Geschichte, die mit Bill Gates läuft. Also viele, die dann in den Videos diese Geschichten halt überhöhen und Dinge dazu erfinden, Einfach bitte auch die Fakten anschauen. Also es ist zum Beispiel klar, die Stiftung von Bill Gates spendet an Medien unter anderem ja, auch. Und das heißt, man kann es im Spiegel lesen, da steht es transparent drin. Ja. Und ich finde, da darf man auch sehr kritisch mit umgehen. Was macht genau das? Also das heißt, wenn ein Medium 2,3 Millionen waren es, glaube ich, bekommt ja, von einer Stiftung. Ja. Also ich glaube, der Spiegel darf so etwas eigentlich nicht machen.
Ja, ja. Also in diesem neuen Buch, gehen wir genau auf diese Dinge ein. Wir widmen uns natürlich erst ganz stark der Person oder der Stiftung von Paul und Melinda Gates. Warum? Weil die eben einfach Protagonisten hier in dieser Phase jetzt eben sind. Und wir zeigen eben auf, welche Manager der Paul und Melinda Gates Foundation, also von welchen Pharmaunternehmen eben kommen, also wo es mögliche Netzwerke natürlich auch gibt. Das sind Dinge, die liegen alle auf, ja, also die lassen sich alle recherchieren, auch hier mit ganz, ganz vielen Quellen hinweisen und so, dass es jeder nachvollziehen kann. Wir weisen darauf hin, das haben wir dann eben alles zusammengetragen, recherchiert, wo wurde Geld gespendet, ja, häufig zweckgebundene Spenden. Wo wurde hier Geld gespendet? Und dann möge sich der Leser, das nehmen wir dann nicht vorweg, die Schlussfolgerung soll sich jeder selbst machen. Wie du schon sagst, wenn ich jetzt 2,3 Millionen Geld bekomme, und das ist dann für mich viel Geld, ja, dann werde ich, also ich persönlich würde mir dreimal überlegen, ob ich in die Hand beiße, die mich halt füttert, oder zum Teil zumindest füttert. Und werde vielleicht etwas als Medium, als Zeitschriftenverlag, vielleicht etwas gnädiger mit dieser Person umgehen, weil ich sie nicht verprellen möchte. Das könnte eine Reaktion eben sein, ja.
Also vielleicht ist es jetzt einfach auch, weil ich aus diesem Bereich komme, aus dem Journalismus und halt einfach ja, ich diesen Konflikt auch kenne, den es ja, halt einfach gibt.
Genau.
Den hat jede Tageszeitung, den hat eigentlich jedes Medium. Das heißt, ich sage als Beispiel, wenn der größte Werbekunde einen Skandal ja, hat und man darüber berichten muss, dann ist man in einem Dilemma. Das ist
genau.
Und ich glaube, da braucht es auch keine Umschreibungen. Das ist ein Konflikt und dann muss man gucken, dass die Redaktion möglichst autark und nein, nicht nur möglichst, sondern autark tatsächlich sachlich darüber schreiben kann. Aber der Konflikt ist im Unternehmen drin. Also da braucht man gar nichts schönreden.
Ja, ja. Das sind eben diese Hintergründe, wo, in welcher Form Geld in der Vergangenheit oder aktuell eben gegeben wird. Da steht wird in diesem Buch eben da sehr fein säuberlich aufgegliedert. Und es wirft auch einen Innenblick eben auf die WHO. Und da gibt es ja sehr viele Informationen aus dem Skandal mit der Tabakindustrie vor, wie lange ist das her, 20 Jahre oder so, glaube ich, oder länger, gegeben hat, wo ganz, ganz viel an die Öffentlichkeit gelangt ist. Jetzt wissen wir nicht, was passiert. Ja? Das sind Dinge, die dann vielleicht aufgeklärt werden. Und was wir wissen, ist eben, was in der Vergangenheit passiert und wie da gearbeitet wurde. Einfach, dass der Leser dann eben sein Spektrum auch erweitert, ja, und Informationen bekommt, okay, was läuft denn da so im Hintergrund und wie hängt wer mit wem eben zusammen? Und das ist auch viel Arbeit, viel Recherchearbeit, immer das Prüfen eben, wie weit sind diese Quellen eben stimmig, also das heißt mit Kreuzcheck, wo finde ich diese Informationen in anderen Medien und so weiter oder in Studien. Und das heißt also, diese Art von Bücher sind sehr viel Arbeit. Das Schreiben ist es gar nicht so, sondern diese Hintergrundrecherchen fressen viel Zeit und Energie auf, damit eben ein solides Werk auch entsteht.
Ich spreche gleich weiter mit Markus Miksch. Markus Miksch recherchiert zum Thema Corona und es ist bereits ein Buch entstanden. Pandemie, die Welt im Corona-Krieg, ein zweites Buch, ist in Arbeit. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Aber das ist natürlich in diesen Zeiten auch besonders wichtig, weil viele Sachen werden rausgehauen und manchmal sage ich, ist vielleicht irgendwie so ein kleiner Kern Wahrheit
ja, und
es wird aber massiv übertrieben und was natürlich dann der ganzen Diskussion schadet und ein bisschen auch so zur Polarisierung der Gesellschaft ja, gerade führt. Und ich glaube, das ist gar nicht notwendig, wenn wir alle ein bisschen sachlicher mit den Themen umgehen. Und es ist aber, glaube ich, auch eine Chance, wenn man solche Dinge aufarbeitet, dass vielleicht auch ein bisschen sich was im System verändert. Denn wir haben jetzt ja zum Beispiel auch diese Virologen, die jetzt sehr viel in den Talkshows waren, die sich als Wissenschaftler, ich glaube, die sind auch nicht in jedem Fall 100% unabhängig, oder?
Ja, und wir haben, und das kommt eben, also das ist ein Thema auch des neuen Buches, Wir lassen eben auch jene Wissenschaftler und Mediziner und Forscher zu Wort kommen, die eben im Moment eben nicht in die Talkshows eingeladen werden und die, und das sage ich jetzt bewusst, als Verschwörungstheoretiker verunglimpft werden. Ja. Natürlich gibt es Leute, die mit Thesen um sich werfen, die nicht haltbar sind. Und wenn wir aber andere Leute im hernehmen, Wissenschaftler und Mediziner, die eben durchaus haltbare Thesen haben, die einfach eine andere Sicht haben, die wollen wir im Moment eben nicht hören. Und da bin ich der Meinung, dass ich sage, wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo wir streitbar mit dem umgehen können. Ja? Und lass doch diese Leute auch zu Wort kommen. Lass uns doch in einer Talkshow anhören, was sie denn sagen haben. Und dann kann man darüber diskutieren und dann kann man sich eine Meinung bilden. Doch die werden leider sehr, sehr stark, sehr schnell eben in eine ganz bestimmte Ecke geschoben. Das finde ich persönlich nicht gut. Ich halte das auch für etwas kritisch. Und auch diese Thesen, die Meinungen von diesen Menschen, schauen wir uns in diesem aktuellen Buch, in diesem neuen Buch eben an und beleuchten sie. Ja. Das ist etwas, was mir im Moment einfach fehlt. Natürlich muss ich nicht jeden, jetzt, ich sage es mal despektierlich, jeden Spinner mit dem sprichwörtlichen Aluhut in eine Talkrunde ins Fernsehen lassen, der mir Thesen aufwartet, dass die Zuhörer kreisrunden Haarausfall bekommen. Das muss nicht sein. Gleichzeitig haben wir Leute, die, wo wir wissen, die wissenschaftlich arbeiten, die aus dem wissenschaftlichen Segment kommen und beweisbar arbeiten. Deren Meinung fände ich schon interessant, wenn sie mal öffentlich dann diskutiert wird. Mit dieser Person, nicht über die Person.
Ja, und das ist ja das, was wir jetzt auch hier, sage ich mal, in der Öffentlichkeit erlebt haben. These, Antithese, ja. Das ist ja das, was wir jetzt auch abarbeiten müssen und wahrscheinlich auch die ein oder andere kritische Stimme am Rande dulden. Also es gibt ja diesen Rechtsmediziner in Hamburg, den ich ein schönes Püschel Beispiel,
ist das, ja.
Genau, der zu viel mehr Ruhe aufruft und ich finde ihn jetzt persönlich, ohne dass ich sein Fachwissen habe, ich finde ihn sehr glaubwürdig, weil er mit steigender Obduktionszahl ja. immer fester in seiner Meinung wird. Was für mich erstmal vor der Hand nach einem wissenschaftlichen Arbeiten aussieht.
Der ist ja auch einer der wenigen oder so fast der Einzige, der sozusagen als kritische Stimme dann in den Medien, in den Talkshows auch zu sehen und zu hören ist. Der hat halt durch seinen Beruf als Pathologe, als Gerichtsmediziner, der hat natürlich einen ganz starken Stand. Weil er öffnet eben die Leichen, blickt hinein und kann sehr gut sagen, okay, was ist denn da wirklich passiert? Das lässt sich nur ganz, ganz schwer widerlegen, was er sagt. Also das, es sei denn, er würde eine Lüge erzählen, das wird er nicht machen. Also mit einer sehr hohen Beweiskraft, um ihn kommt man da eben ganz, ganz schwer herum. Und das finde ich gut, dass so jemand eben den Mut hat, es aufzuzeigen und darüber zu sprechen. Ist auch nicht so ganz ohne. Also ich stelle mich gegen die aktuelle Meinung, und weiß in diesem Fall auch nicht, wie wirkt sich das auf meine eigene Karriere aus, wen trete ich da auf die Füße. Also es ist durchaus ein mutiger Mann. Also auch diesen Effekt sollte man nicht unterschätzen.
Naja, und er hat sich ja gegen die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts,
ja, genau,
das zu
genau.
unterlassen, gewehrt, weil er gesagt hat, nein, nur durch Nachschauen, durch ja. Erkenntnis wissen wir, was diese Krankheit macht und können vielleicht auch Dinge besser einschätzen. Und ja. ich glaube, dass seine Erkenntnis nachher auch wahrscheinlich, was er ja auch schon so publiziert, vielleicht auch hilft, dass nachher die Medikamente in die richtige Richtung gehen.
Also die Entscheidung des Robert-Koch-Institutes, diese Empfehlung, ja, es ist ja immer noch eine Empfehlung gewesen, diese Empfehlung rauszugeben, kam sicherlich von daher, dass man damals zu Beginn eben nicht wusste, wie stark ist dieser Virus ansteckend, wie gefährlich ist er und so weiter. Und das war so eine Sicherheit heraus. Auf der anderen Seite wiederum können Gerichtsmediziner, Leichenbeschauer, ja sehr gut mit Infektionen umgehen. Die kennen das ja. Ich meine, es gibt ja andere Infektionskrankheiten wie eine Tuberkulose, die also hochinfektiös sind, genauso auch. Also die wissen schon, wie sie sich eben schützen. Also ich glaube, dass meine persönliche Meinung, diese Empfehlung ist etwas unglücklich gelaufen und ist jetzt Gott sei Dank eben das Püschel mit Ü aus Hamburg eben stark aufgeweicht worden.
Ich spreche gleich weiter mit Markus Miksch. Markus Miksch, Autor des Buches Pandemie, die Welt im Corona-Krieg, war hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mit deinem ganzen recherchierten Wissen, was du jetzt zu diesem Thema hast, schaust du dann in die tägliche Berichterstattung anders?
Also ich schaue mir nicht mehr die Tagesschau und so weiter an. Und zwar einfach allein aus dem Grund, weil diese Dinge ich meistens dann schon gelesen habe oder mir angesehen habe. Ich lese jeden Tag unzählige Meldungen, weil ja wahnsinnig viel passiert. Und vor allem beispielsweise eine Meldung aus der Tagesschau, auch aus NTV und wie sie alle heißen. Und dann beginne ich eben zu recherchieren, was steckt denn da dahinter. Also ich verbringe täglich mehrere Stunden mit Recherchen, mit Herausfinden, was ist jetzt belegbar, was sind reine Thesen, die ja sozusagen aus der Luft kommen. Das ist echt viel Arbeit und damit verbringe ich im Moment so meine Zeit, genau.
Aber wir sind eigentlich an dem Punkt, wo wir sagen, etwas, was Angst macht, es hilft massiv Wissen zusammenzutragen.
Ja, also es hilft massiv Wissen zusammenzutragen. Gleichzeitig erschwert es, wenn wir hilfreiches Wissen von weniger hilfreichem Wissen nicht gut unterscheiden können. Das ist etwas, was wir ganz stark zu Beginn gemerkt haben, jetzt noch immer merken. Es kommen immer wieder neue Aspekte hinzu. Das macht es eben herausfordernd. Ja. Grundsätzlich, so die grundsätzliche Formel, Wissen hilft, um Angst und Stress und Unsicherheit zu vermeiden. Also die hat Bestand, diese grundsätzliche Formel. In Zeichen von großer Unsicherheit, wie wir es jetzt erleben, möchte ich an der Stelle hinzufügen, also hilfreiches Wissen oder bestmöglich gesichertes Wissen. Und das möchte ich diese Formel dann noch erweitern.
Dein Buch Pandemie, das gibt es schon, das ist
die
überall zu finden.
Die Corona-Krieg, ja genau, Pandemie.
Und das nächste Buch, das gerade im Entstehen ist, wann rechnest du damit, dass es veröffentlicht wird?
Ja, genau. Also es gibt ja noch keinen Titel. Es gibt einen Arbeitstitel, der lautet Lügenpandemie. Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten 6 Wochen auf den Markt kommen wird. Natürlich ist schneller umso besser. Da geht es eben dann darum, jetzt auch noch den richtigen Verlag zu finden. Und das Buch selbst ist fertig. Jetzt geht es eben um die Veröffentlichung und da bin ich optimistisch, dass wir da sehr schnell ein passendes Verlagshaus als Partner finden.
Also, wenn es soweit ist, dann sag Bescheid, dann sprechen wir nochmal darüber. Und ich denke mal, für dich war wahrscheinlich die letzte Zeit Social Distancing, wie wir so schön sagen, ist natürlich als Autor gar nicht so ein großes Problem. Ne? Du konntest ganz normal weiterarbeiten.
Genau, richtig. Also, was bei mir wegfiel, ist, ich halte auch Vorträge zu verschiedenen Themen und so, das fiel alles weg. Als Autor ist man Social Distancing gewöhnt, ja, weil so entstehen dann Bücher.
Ich glaube, man ist halt der ideale Zustand sogar, ne?
Genau, richtig, weil da habe ich zumindest die Ruhe. Und in diesem Fall jetzt, also für das aktuelle Buch, war es auch eben sehr, sehr hilfreich, weil ich sowieso viel zu recherchieren hatte und das jetzt wunderbar machen konnte. Also da hat mir das, wenn man so möchte, gut reingespielt. Trotzdem hätte ich es mir anders gewünscht, also weil mein Social Distancing ist ja freiwillig gewählt, das kann ich jederzeit an- und ausschalten.
Ja, und dann merkt man es auch tatsächlich gar nicht so. Wahrscheinlich hast du dann auch mal einen Schreck gekriegt, wenn du nach einer Schreibphase mal rausgegangen bist.
Das stimmt, und alles war leer, richtig.
Ja, das ist dann auch gewöhnungsbedürftig. Ich bedanke mich für diese Einblicke. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema und wir alle sollten, also gerade wenn man jeden Tag in Facebook und andere soziale Medien schaut, ich glaube, wir sollten alle einen sehr differenzierten Umgang mit diesem Thema machen. Ja. Menschen nicht so schnell in irgendeine Schublade stecken, egal in welche Richtung, und viel mehr recherchieren und Wissen aneignen, weil ich glaube, es hilft, den Diskurs sachlicher zu bringen und wahrscheinlich kommen wir auch mit viel Wissen früher in die Normalität zurück.
Das denke ich auch. Ja. Also ich bedanke mich für die Einladung.
Sehr gerne.
Danke, dass ich mit dir plaudern durfte. Und genau das ist es. Also Wissen hilft, eben den Überblick zu bewahren und auch richtige Entscheidungen eben zu treffen. Und was wir brauchen, ist eine sachliche Streitkompetenz, ja, dass wir uns über Themen und Ideen unterhalten können. Und es ist natürlich völlig in Ordnung, unterschiedliche Ansichten zu haben. Und das sollte auf einer sachlichen Ebene, auf breiter Ebene geführt werden. Das ist etwas, das ich mir wünsche. Und ich denke, dass das auch noch ausbaubar ist. Da sind wir schon auf gutem Weg, aber es ist noch ausbaubar.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.